ARD.
Er sieht eigentlich ganz unschuldig aus. Fast niedlich, würde ich sogar sagen. Ne?
Absolut, ganz putzig und noch nicht zu groß, aber trotzdem ganz schön gefräßig.
Ja, er ist grün, er ist schwarz, er hat ein bisschen gelb, ein bisschen weiß. Und eigentlich liegt er ganz friedlich da. Mhm. Aber dieser kleine, oder so klein ist er gar nicht, Vertreter von Cydalima perspectalis.
So heißt dieser winzige, raupenähnliche, kleine Fresser, so möchte ich ihn bezeichnen, ja. Der in seinem Leben, in Anführungsstrichen, bis zu 50 Blätter wegputzen kann in Windeseile.
Ja, und 50 Blätter, mal, ja, wie viele von diesen Dingern gibt es? Sehr, sehr viele. Ja. Schon ist so eine kleine, wunderschöne Buchsbaumhecke, wie wir sie gerne haben, komplett leer gefressen. Und das wollen wir eigentlich gar nicht.
Genau.
Und deshalb wollen wir heute ein bisschen darüber schnacken, wie man ihn bekämpfen kann, wie man vielleicht auch schafft, was Grünes in den Garten zu zaubern, was nicht auf seiner Speisekarte steht. Und wir geben euch natürlich auch noch ein bisschen mehr Info rund um den Buchsbaumzünsler mit. Und wir sind in dem Fall Thomas Balster von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und natürlich Samuel Schauki, meine grüne Gartenseele.
Und wir sind heute eure Hosts.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Wenn ich den kleinen Zünsler jetzt hier so sehe, ne, der liegt ja ganz friedlich da, dann denke ich eigentlich gar nicht, dass der eine Gefahr für meinen Garten oder in meinem Garten sein kann. Also, weil wie fast jeder, der einen Garten hat, habe natürlich ich auch Buchs im Garten, führt bei mir die Treppe hoch. Und ich möchte jetzt eigentlich zuerst wissen, warum, weil du gibst ja immer Tipps, warum ist jetzt die richtige Zeit, ihn zu bekämpfen?
Ganz einfach, weil das gefräßige Vieh, das heißt, nicht das gefräßige Vieh, sondern seine ganzen Kollegen, die frasstechnisch unterwegs sind, jetzt richtig, richtig aktiv sind. Bei Temperaturen über 12 Grad und darüber hinaus werden die so richtig aktiv, beginnen mit ihrem Fraß. Der Zünsler kommt ja sozusagen in Zyklen in die Hufe oder in die Flugphase rein, da reden wir gleich drüber.
Zünsler
und darum,
in die Hufe, schön formuliert.
Toll, oder? Und darum finde ich einfach, muss man jetzt handeln. Erst frisst er versteckt im Inneren der Buchsus, geht dann nachher in den frischen Austrieb rein, den wir jetzt erkennen können, und diese Fraßschäden sind jetzt zum Teil erkennbar. Und ganze abgestorbene Buchsus erkennen wir im Norden auch schon. Wenn nicht jetzt, wann sonst? In vielen Bereichen ist es sogar in einigen Regionen, wo es besonders warm war, zu spät. Aber wir müssen jetzt handeln. Darum kommen wir auf dieses Vieh hier zu sprechen.
Du hast gerade schon erwähnt, wie ich ihn erkenne. Also ich habe ihn bei mir das erste Mal gesehen, weil ich auf einmal kahle Stämme hatte und, und so wie Spinnenweben, sag ich mal. So eine, wie sagt man dazu, Gespinst?
Das kann man so sagen. Wir haben ja eben hier an so einem kleinen Trieb schon gesehen, das sind so kokonähnliche, pergamentartige Verfärbungen und Verflechtungen sozusagen im Inneren der jungen Buchsbaumblätter, und darum befinden sich die kleinen Raupen dieses Tierchens. Die Raupen überwintern in einem Gespinst, und bevor sie beginnen, im Inneren der Buchsbaumhecke, wie bei mir, zu fressen, werden sie aktiv bei höheren Temperaturen, und dann wandern sie langsam nach außen. Und hier kannst du das ganz prima erkennen. Da hängen sie nämlich jetzt ab, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja,
und das kann in milden Jahren eigentlich schon ab Mitte März der Fall sein. Dann kommen sie raus. In der Regel gibt es 2 bis 3 Generationen im Jahr, und das Insekt durchläuft bis zu 7 Larvenstadien in 3 bis 10 Wochen, die witterungs- und temperaturabhängig voranschreiten. Die Verpuppungszeit dauert etwa um die 7 Tage, und diese geschlüpften, nachtaktiven Falter haben dann eine Lebensdauer von etwa um und bei 8 Tagen. Den Falterflug kann man übrigens mit sogenannten Pheromonen, Sexuallockstofffallen, feststellen, die man ab Mai bis in den Oktober aufhängen kann. Und dann sieht man, aha, die Viecher sind unterwegs. Und circa 14 Tage um und bei nach dem Falterflug muss man gegen die Tiere vorgehen, und das ist eben jetzt der Fall.
Okay, also wir erkennen sie quasi einmal an Verfärbung am Buchsbaum, aber auch wenn wir eine Pheromonfalle aufstellen, ist natürlich jetzt doof, weil dann ist er ja schon da.
Richtig.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt auf einmal feststelle, ah, okay, deshalb kommt der Buchs nicht? Da gibt es ja verschiedene Bekämpfungsmöglichkeiten. Also es gibt natürliche Bekämpfung, es gibt aber auch Spritzmittel. Lass uns mal mit den natürlichen Bekämpfungsmitteln anfangen. Ich glaube, das habe ich gelesen, das, was am leichtesten ist, ist ja auch das, was du immer predigst, nämlich wenn wir einen standortgerechten Garten anlegen, dass dann auch so der ein oder andere Fressfeind quasi vor Ort ist.
Richtig. Mittlerweile haben sich auf diesen Fressfeind, der ja ursprünglich aus Ostasien stammt, viele Vögel eingestellt. Viele kann man nicht sagen, aber einige. Dazu gehört zum Beispiel Der Spatz, der pickt mittlerweile schon mal, weil er die als Schädling, also den Begriff Schädling, Nützling haben wir Menschen ja erfunden, aber er merkt, das ist eine Nahrung für ihn. Der pickt ab und zu schon mal auch hier in nördlichen Gefilden die Raupen heraus. Was man noch machen kann, wir haben ja eben drüber gesprochen, dass dieser Falter, der ganz hübsch aussieht, 4 cm groß wird, so weißlich gefärbt ist bis bräunlich, Eier ablegt. Man müsste eigentlich, bevor das passiert, wenn man kleinere Hecken hat oder zum Beispiel auch kugelförmige Gehölze, ein Netz drüber legen, damit es nicht zur Eiablage kommt. Auch das wäre sinnvoll. Also Vögel picken was raus, eine Netzabdeckung schützt vor der Eiablage des Falters. Das wären schon mal sinnvolle Maßnahmen, die man prophylaktisch ergreifen könnte. Aber wenn das Vieh unterwegs ist, wenn man sieht, dass was stattgefunden hat, ist es dafür natürlich schon zu spät.
Okay, dann helfen die Netze nicht mehr. Was mache ich dann, wenn ich sage, ich möchte nichts raufspritzen? Was wären dann die Alternativen? Also Netz zu spät, Spatzen oder auch Sperlinge oder auch Kohlmeisen oder auch Buchfinken haben alle nicht genügend gegessen. Das heißt, ich habe gemerkt, er ist da. Was kann ich machen? Also du hast mir jetzt ja eine Larve gezeigt, aber ich kann die ja nicht alle absammeln.
Genau, ne? So ist es. Es gibt Menschen, die haben nur einen Balkon oder eben vor der Tür irgendwie so ein Gehölz stehen. Da kann man die Raupen natürlich absammeln und vernichten, zerquetschen. Aber großflächig auftretend ist das natürlich nicht möglich.
Wenn ich jetzt hier in deinen Garten gucke, du hast ja hier locker da einmal 5 Meter und da auch nochmal 6 Meter Buchs.
Funktioniert also einfach nicht.
Geht ja nicht.
Absammeln geht nicht. Rausschneiden wäre die nächste Alternative, wenn man feststellt, dass da was stattfindet. Buchsbäume sind sehr regenerationsfreudig. Sie sind schnittverträglich, wachsen nahezu überall. Das macht sie ja auch so zur Universalpflanze schlechthin, weil sie auf jedem Standort gut gedeiht, in schattigen und sonnigen Lagen und eigentlich sehr robust ist. Rückschnitt ist gut. Zwischen März und September können Rückschnittsmaßnahmen stattfinden und damit hat man ja auch schon viel getan, um die vorhandenen Larven zu bekämpfen. Das wäre das, was möglich wäre. Und wenn all das nicht funktioniert, gibt es ein biologisches Insektizid, also ein Wundermittel, was quasi als Insektenvernichtungsmittel selektiv wirkt. Und das ist ein Präparat oder ein Wirkstoff namens Bacillus thuringiensis. Und der kann im Spritzverfahren eingesetzt werden, auch von nicht beruflichen Anwendern. Diese Packung gibt es im Haus- und Kleingartenbereich zu kaufen. Und dieses Präparat kann eben über Buchsbäume gespritzt werden, am besten bei Temperaturen über 15 Grad. Und dann passiert Folgendes. Der Spritzbelag auf den Blättern wird durch den Fraß der Raupe aufgenommen, die dann ihre Fraßtätigkeit einschränken und sterben, weil ein Bakterium in ihrem Darm freigesetzt wird. Und es hilft nur gegen die Raupen des Buchsbaumzünslers, theoretisch auch gegen andere Schmetterlingsraupen. Aber der einzige Feind des Buchsbaums ist der Zünsler und der ist nun mal im Buchsus. Und darum hilft dieses Mittel eben nur so gezielt durch das Ausbringen in Buchsus, in Buchshecken.
Also ist das wirklich eine zielgerichtete Ausrottung sozusagen? Das finde ich
so
ganz
sagen.
Interessant. Ich habe auch auf der Seite vom NABU gelesen, dass die auch zu Mitteln auf der Basis von Teebaumöl oder Neemöl raten.
Gibt es auch zu kaufen. Auch diese Mittel sind im Haus- und Kleingartenbereich zugelassen. Eine Liste dazu findet man übrigens auch auf offiziellen Seiten, zum Beispiel der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein unter lksh.de, wo man die zugelassenen Mittel für den Haus- und Kleingartenbereich auch abrufen kann. Einsehen kann. Diese Mittel gehören noch dazu. Und des Weiteren kann man gegen diese sogenannten freifressenden Schmetterlingsraupen neben den Bacillus thuringiensis Präparaten Rapsöl und Pyretrine einsetzen, was du gerade gesagt hast. Oder eben auch Pyretrine in Kombination mit Azadirachtin. Das ist der Wirkstoff des Nebenbaumöls. Eins muss ich noch dazu sagen, es gibt in Deutschland genehmigte Grundstoffe und es gibt ein Pflanzenschutzgesetz. Nicht alles, was man selber zusammenmischt, ist auch zugelassen. Darum bitte auch dort gucken, welche sogenannten Grundstoffe, Molke gehört beispielsweise dazu, bestimmte Essige, das kann man überall einsehen und nicht einfach irgendetwas anmischen. Auch das würde unter das Pflanzenschutzgesetz fallen, aber bitte hier genau nachlesen.
Weil das hatte ich nämlich auch einmal auf einer Seite gelesen als Tipp, dass man sich was mischt aus Wasser, Essig, Öl und Spülmittel. Das soll bei geringem Befall helfen, wahrscheinlich auch, dass das Blatt nicht schmeckt. Oder?
Richtig. Und es wird oftmals zum Beispiel auch geraten, Algenkalke auf die Blätter zu streuen. Und die sollen dazu führen, dass dann eben die Tiere abgeschreckt werden, weil sie den Algenkalk nicht mögen. Also die Raupen, dem ist nicht so. Die Kollegen der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Bazwischenahn von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen haben das in einem Tastversuch auch bestätigt. Nein, die Wirkung ist nicht gegeben. Die haben sogar bestimmte Raupen in Algenkalk gewälzt und trotzdem sind die nicht schneller eingegangen. Ich selber habe das auch schon ausprobiert bei meinem eigenen Buchsbaum und viele andere auch. Es mag bei dem einen oder anderen vielleicht geholfen haben, aber es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass dem wirklich so ist. Davon würde ich abraten, Algenkalk in Buchsbäumen einfach auf die Blätter streuen, hilft definitiv nicht.
Ich habe noch einen Tipp gesehen, das fand ich ganz interessant, und zwar war das, wenn man nur einen einzelnen Buchsbaum hat, einfach einen schwarzen Müllsack rüberziehen.
Genau, kann man auch machen, aber nicht zu lange, wenn es heiß ist, weil sonst ja auch die ganze Pflanze irgendwann tot ist bei hohen Temperaturen. Würde auch helfen. Du hast es aber gerade angesprochen, so könnte man auch befallene Pflanzen durchaus entsorgen. Wie geht man damit um?
Achso, du meinst, dass man den Sack dann gleich drauf lässt und wenn die Pflanze mit eingeht, einfach umkippen und
Sack zumachen weg damit. Sozusagen. Ja,
genau, und weg damit. Sack zu.
Und da muss man sagen, es gibt viele Landkreise, die sagen, ihr braucht eure betroffenen Pflanzen, die ja vom Zünsler betroffen sind, wo noch Raupen im Inneren sind, Schnittgut oder komplette Pflanzen, ihr braucht die nicht in einem Sack anzuliefern und als Sondermüll irgendwo in die Müllverbrennung zu bringen. Uns reicht es, wenn die zur Kompostierung gebracht werden. Über die meist grüne Tonne, über die Biotonne oder über bestimmte Wertstoffsäcke. Die sagen nämlich, bei den ausreichend hohen Temperaturen, die wir in unseren Kompostierungsanlagen haben, reicht es vollkommen aus. Da brauchen wir die Tiere nicht über den Restmüll zu entsorgen. Vor Ort nachfragen bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. Viele Kreise, auch im südlichen Holstein und kreisfreie Städte, sagen zum Beispiel Niedersachsen und Schleswig-Holstein, uns reicht die Entsorgung über die Biotonne. Unsere Kompostierungsanlagen mit hohen Temperaturen schaffen das. Das führt zum Absterben der Tiere. Im privaten Kompostierungsbereich klappt das nicht. Und darum bitte da auch mal nachfragen. Und dann kriegt man die Tiere auch gut in den Griff bzw. vernichtet sie umweltgerecht.
Und allerletzte Sache, die ich gelesen habe, die wohl aber mit Vorsicht zu genießen ist, ist der Laubbläser.
Laubbläser verlagern das Problem von einem Garten in den anderen. In der Regel ist es sowieso gut, sich bei der Bekämpfung von bestimmten Schaderregern, auch wenn sie in der Nachbarschaft vorkommen, mit Nachbarn, mit Gartenfreunden zusammenzutun. Dann macht es das Ganze natürlich noch effektiver. Von daher würde ich sagen, sich zusammenzutun, mit anderen das gemeinschaftliche Problem anzugehen, das bringt eigentlich noch viel mehr.
Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle Maßnahmen gegen diesen kleinen, sich nicht mehr regenden Zünsler aufgeführt.
Den habe ich vorgestern bekämpft. Macht nicht mehr so einen fetten Eindruck. Hat ja Bauchschmerz.
Und wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, dann empfehle ich euch mal ein kurzes Surfen auf die Seite vom NDR Ratgeber, weil da gibt es nämlich auch einen schönen Artikel, wie man seinen Buchsbaum vor den Zünslern schützt.
Ja.
Garten besser wissen.
Ich glaube, es war Sun Tzu, der sagte, kenne deinen Feind, und genau das wollen wir jetzt machen. Du hast uns ja schon gesagt, er lebt in verschiedenen Generationen. Mhm. Kannst du das nochmal erläutern? Also wie viele Generationen und wovon ist das abhängig?
Ja, wenn man so den Lebenszyklus betrachtet des Buchsbaumzünslers, kann man sagen, dass es 2 bis 3 Generationen im Jahr gibt. Das Insekt durchläuft so ungefähr bis zu 7 Larvenstadien in etwa 3 bis 10 Wochen, was eben ganz stark temperaturwitterungsabhängig ist. Die Verpuppungszeit beträgt etwa 7 Tage und der geschlüpfte Falter hat dann eigentlich nur noch eine Woche was vom Leben. Dann ist er tot. Also etwa 8 Tage, dann legen die Weibchen ungefähr 150 Eier, so auf der Blattunterseite von Buchsbäumen ab. Das wird auch als sogenannte Eispiegel bezeichnet. Und die ersten Larven schlüpfen nach etwa 3 Tagen. Erste Kontrollen auf diese Larven sollten 12 Tage nach dem Falterflug erfolgen, den man ja über die Pheromonfallen von Mai an bis in den September beobachten kann. Falterflüge finden statt in der Regel in unseren Gefilden Anfang Juni, im August und im September. Aufpassen, alle Monate mit A sind wichtig. April und August, da gilt auch ein besonderes Augenmerk. Da muss man ganz besonders stark hingucken, denn dann sind die Viecher auch eigentlich immer irgendwo aktiv. A und A, kann man sich merken.
Alle beide sozusagen.
Jo.
Ich habe gelesen, das fand ich ja interessant, also du hast ja schon gesagt, er kommt ja nicht von hier. Mhm. 2006 wurde er hier erstmalig entdeckt.
2006 wurde er wahrgenommen am Oberrhein und er flog dann so aktiv immer weiter den Rhein abwärts. Das heißt also, er gelangte, kann ja auch gut fliegen, immer weiter ins Landesinnere und irgendwann auch in den Norden, wo er ursprünglich 2018 in Hamburg im südlichen Schleswig-Holstein auch gesichtet wurde. Durch Verschleppung von Pflanzen, ja, kam er auch immer weiter in den Norden rein und auch in alle möglichen anderen Landesteile. Und jetzt kann man zum Beispiel sagen, dass er in Niedersachsen und Schleswig-Holstein flächendeckend vorkommt.
Ja, und das Perfide daran ist ja wirklich, dass dadurch, dass er erst so spät hergekommen ist, deshalb sind die Vögel noch so ein bisschen zaghaft. Wobei, ich habe vorhin schon ein paar genannt, Vögel, die ihn mittlerweile essen, sind Spatzen, Kohlmeisen, Rotschwänze, Haussperlinge, Buchfinken und ich habe gelesen sogar Fledermäuse und Insekten. Also mit ein bisschen Glück wird das vielleicht ein bisschen mehr eingedämpft, wenn die erst merken, dass der ja vielleicht nicht schmackhaft ist, weil das habe ich schon gelesen, dass er nämlich das Bittere vom Buchsbaum aufnimmt. Ist vielleicht so ein bisschen so, als würde man Gin Tonic oder sowas trinken. Das ist ja auch gern mal so ein bisschen bitter. Also liebe Insekten und liebe Vögel, labt euch wohl an der Bar mit dem Gin Tonic der Natur.
Das kann man so sagen. Im Süden haben sie das schon gemacht. In der Freiburger Gegend, zum Beispiel in der Toskana Deutschlands, haben sie sich schon auf die Viecher ein bisschen mehr eingestellt. Bei uns im Norden dauert es noch. Wir Norden sind ja auch eher ein bisschen spröde, müssen erstmal gucken und abwarten, mit unserem Naturell gucken, was da so unterwegs ist. Aber auch hier wird der Siegeszug des Zünslers sicherlich irgendwann durch die Fraßtätigkeit der Nützlinge eingeschränkt.
Bonustipp.
Was ist noch schöner, als zu wissen, was unsere Pflanzen zerstört? Eine Alternative finden. Ne? Mhm. Also wir müssen ja gar nicht Buchsbaum pflanzen. Thomas hat mir hier jetzt schon 3 kleine Töpfe hingetan. Und auf den ersten Blick würde ich sagen, also das sieht ja wirklich fast genauso aus wie ein Buchsbaum. Was ist das denn? Das sind so die kleinen grünen Blätter, die schön an einem Stamm hochgehen.
Mhm. Was wir hier sehen, ist eine Lunizera-Pflanze, die heißt Nitida Maigrün. Vom Blatt genau dem Buchsbaum sehr ähnlich, widerstandsfähig und robust, macht so lange Triebe, leidet manchmal unter Laubaufhellungen, aber ist eine ganz dankbare Pflanze, die man auch als Ersatz verwenden könnte. Übrigens haben die Kollegen von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen auch verschiedene Buchsbaumersatzpflanzen im Rahmen von Schaupflanzungen unter die Lupe genommen. Da gehört der zweite, den ich hier mitgebracht habe, auch dazu. Das ist ein Mini-Taxus.
Echt? Ich dachte, das wäre eine Eibe.
Ja, deutsch Eibe, also eine Mini-Eibe, die sehr gedrungen wächst. Diese Sorte hier heißt Kleiner Grüner oder Reinkes Kleiner Grüner. Auch sehr schnittverträglich und robust. Eine schöne Pflanze, die aber auch eher in schattigeren Lagen sich wohlfühlt. Das ist ja das Problem, dass Buchsus alles kann. Eine eierlegende Wollmilchsau. Und das können die Ersatzpflanzen oftmals nicht. Die können nur an bestimmten Orten besonders gut klarkommen. Das gilt auch für den dritten hier im Bunde, den du eben schon mal angesprochen hast am Rande. Das ist der sogenannte Euonymus. Fortunae, so nennt er sich, Emerald Gitti zum Beispiel. Das ist eine Kriechmispel, die auch wunderschön aussieht und auch einfach ganz, ganz klasse ist, aber eben nicht überall. Und in extremen Lagen kann die auch schon mal einen leichten Frostschaden davontragen. Aber sie ist richtig, richtig schön. Und eine Pflanze habe ich hier noch mitgebracht. Das ist mehr eine Staude, ein Halbstrauch, nennt sich Teucrium oder auch Gamander. Blüht lilafarbig im Sommer und lockt ganz viele Insekten an. Also wer im Sommer einen Halbstrauch sucht, der so 30, 40 Zentimeter oder noch ein bisschen höher wird, dem sei Teucrium empfunden. Dieser Gamander, der eben auch zur Beeteinfassung wunderschön ist. Und es gibt eben auch noch viel, viel mehr Pflanzen, die man verwenden könnte. Zwerg-Ilex gehört noch dazu, die Zwerg-Stechpalme. Die auch sehr, sehr schön ist. Davon gibt es auch einige Arten bzw. Sorten, die auch wunderschön ist. Zwergberberitzen, die auch als buchsbaumblättrige Berberitzen bezeichnet werden. Ganz spezielle Zwergrhododendren. Und jetzt habe ich doch noch einen Tipp, einen ganz besonderen am Rande. Oder neue Buchsbaumzüchtungen. Die kommen ursprünglich aus Belgien. Und dort haben sich Züchter mit sogenannten Beta-Buchsus beschäftigt. Neue Züchtungen, die auf dem klassischen Weg der Züchtung entstanden sind, die wenig anfällig sind für noch eine Erkrankung, die vorkommen kann an Buchsbaum, den Blattfall. Und die auch weniger Zünsler empfindlich ist, die sind sozusagen auch noch in der Erprobungsphase.
Ja, und ich habe auch noch ein bisschen was dazu zu schreiben. Ich habe nämlich noch gelesen, was noch geht, ist die Ölweide, die Duftblüte oder das Pfaffenhütchen.
Richtig, oder selbst auch noch schöne Lavendel. Davon gibt es auch etliche Züchtungen, die man auch als Duftpflanze so in Knoten und anderen Beeten einsetzen könnte. Also in bestimmten Gartenformen, die toll aussehen, schön blühen, aber leider nicht immer frosthart sind.
Ja, damit haben wir doch schon richtig viele Sachen genannt. Solltet ihr noch andere tolle Vorschläge haben, die man nutzen könnte oder aber auch vielleicht eine Frage haben, die wir hier jetzt noch nicht beantwortet haben, ist das kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an
garten@ndr.de.
Da könnt ihr eure Fragen stellen, die Thomas dann gerne beantwortet. Und in der kommenden Woche gibt es auch schon die nächste Folge. Die kommt dann wieder aus Niedersachsen und Martina wird uns mal kurz erzählen, um was es da geht.
Hallo aus Hannover, wir kümmern uns um Superfood in unserer nächsten Folge. Goji-Beeren oder Chiasamen sind ja im Supermarkt total angesagt, weil sie viele Vitamine und auch Mineralstoffe enthalten. Aber ein großer Nachteil ist eben, dass sie von weit her zu uns geliefert werden müssen. In unserer Folge sprechen wir deshalb über heimisches Superfood, das wir im eigenen Garten anbauen können und das auch viele gesunde Inhaltsstoffe hat. Das sind zum Beispiel schwarze Johannisbeeren, rote Beete oder auch Grünkohl. Aber das ist noch längst nicht alles. Lasst euch überraschen.
Superfood aus unserem Garten, das klingt mal super interessant. Und diese Folge könnt ihr jetzt schon in der ARD Audiothek hören. Da gibt es das immer schon eine Woche früher als hier, die neueste Folge von Im grünen Bereich. Und wenn ihr die Wartezeit bis dahin noch ein bisschen überbrücken wollt, haben Thomas und ich noch einen Tipp für euch, nämlich den Podcast Radio Wissen von Bayern 2. Da wird jeden Tag eine neue, überraschende Wissensgeschichte produziert. Und Thomas, was gefällt dir daran?
Naja, das ist erstens immer gut recherchiert und zweitens spannend erzählt und natürlich toll und hochwertig produziert. Es ist eigentlich für jeden was Passendes dabei, für Geschichtsfreaks, für Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur und für Literaturliebhaber, für jeden etwas.
Aber natürlich auch Natur und Tiere, wenn man zum Beispiel mal wissen möchte, was passiert, wenn ein Fluss austrocknet oder auch alles Wichtige, was man über die Kreuzotter wissen muss. Surft einfach mal rein, hört mal zu bei Radio Wissen, immer montags bis freitags in der ARD Audiothek und auch überall, wo es Podcasts gibt. So, wir können uns den gleich mal anhören, aber vorher möchte ich noch Tschüss sagen. Ich sage vielen Dank, Thomas Balzer, der Zünsler-Experte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Ja, vielen Dank auch an dich, Samir, mit dir Schädlinge zu bekämpfen. Ach, das hört sich immer so martialisch an, ne? Was Gutes für die Natur zu tun, hört sich viel besser an, macht mit dir doppelt Spaß. Vielen Dank.
Ich glaube, das ist eines der schönsten Komplimente. Mit dir macht sogar die Schädlingsbekämpfung Spaß. Das habe ich so auch noch nie gehört. Ich sage vielen Dank und damit verabschieden wir uns heute. Raus mit euch in den Garten und denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr gärtnert.